Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Gottesdienst. Ich möchte den Predigttext vorlesen. Er steht in Römer 13, die Verse 8 bis 14. Und ich lese aus der revidierten Elberfelder vor. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn in diesem Wort, wenn es ein anderes Gebot gibt, es ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als da, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Meine Eingangsfrage lautet: Haben Sie schon jemanden etwas zu Schulden kommen lassen oder haben Sie schon etwas mal erwartet, ganz ungeduldig und warten vielleicht noch heute auf sowas? Schulden machen bzw. haben ist zwar nicht schön, aber manchmal ist es notwendig und wir müssen sie machen. Und für den ist es dann nicht schön, der zum Beispiel dann Zinsen oder noch mehr zurückzahlen muss. Es gibt aber auch Schulden, die muss man machen. Sei es zum Beispiel, wenn man ein Haus kauft, weil der Platz einfach nicht langt und die Kinder halt nicht alle zu fünft in einem Zimmer wohnen können. Deswegen ist es dann praktisch, in ein Haus umzuziehen. Das sind Schulden, die muss man machen. Es gibt aber auch Schulden, die sind sehr unnötig. Sei es dann zum Beispiel durch falsches Management, dass plötzlich statt ein Gewinn der Verlust eingefahren wird, durch Verschwendungssucht oder durch Sucht allgemein. Heute ist Schuldenmachen an der Tagesordnung. Es gehört zum guten Ton. Und sei es manchmal nur darum, dass ich Schulden mache, um mit den anderen mitzuhalten, weil er was hat, was ich nicht habe, aber ich genauso diesen Status auch erreichen möchte, um mich nicht dumm von der nächsten Seite anlächeln zu lassen. Der Anfang unseres Bibeltextes sagt aber, dass wir aufpassen sollen, uns überhaupt irgendetwas zu Schulden kommen lassen. Also hier ist eine Warnung ausgesprochen. Bis auf eins. Eins sollen wir wirklich schulden: den anderen zu lieben. Und biblische Liebe hier in dem Text meint nicht nur einen emotionalen Bereich, sondern sie geht vom Willen aus und wird getan. Sie ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern sie ist mehr. Sie ist nicht nur ein Zurücklehnen von dem, wo ich mal sagen kann, gut, ich habe das jetzt getan für dich und das war's, sondern sie ist weit mehr. Sie ist eine Lebenseinstellung. Sie sollte jeden Tag da sein. Sie sollte was sein, was mich prägt. Man kann auch das zusammenfassen: Ein Christ bleibt immer im Dienst. Das heißt, ich kann nicht sagen, wir sind jetzt quitt, beziehungsweise ich rede mich einfach raus, ich habe meine Sache getan und das wär's jetzt. Das wäre nämlich lieblos. Petrus hat mal Jesus im Zusammenhang gefragt, wie oft muss er denn seinem Bruder vergeben? Langt denn da 7-mal? Und dann meinte Jesus, nein, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Und er meinte hier im Zusammenhang, dass man Liebe immer schulden muss. Sie ist nicht nur einmal getan, sondern Liebe ist immer zu tun. Das Neue Testament begründet auch diese Liebe. Sie steht in 1. Johannes 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wir schulden sozusagen die Liebe. Nämlich einmal gegen Gott, den Vater, weil er uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren. Und aber auch jetzt, weil er jetzt unser Vater ist, wenn wir ihn lieben. Und natürlich Jesus Christus. Warum? Weil er für uns gestorben ist, weil er das alles auf sich genommen hat, um uns zu retten, um einen Zugang zu Gott für uns zu ermöglichen. Liebe meint hier auch, gehorsam zu sein und das biblische Wort ernst zu nehmen. Und das ist es dann auch, wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich nicht gerade so gut drauf bin. Und gerade wenn es mir mal schlecht geht und ich denke, ja, der andere hat mir aber nicht gerade sehr liebevoll was gesagt, dann ist es immer so, ich dann sage, nee, das kann ich jetzt einfach nicht. Und ich möchte das auch gar nicht. Und das ist ein schwieriger Punkt. Aber auch gerade hier gilt das Wort, dass wir einander lieben sollen. Und dann tut sie wirklich das, was in diesem Wort drinsteht. Dann entwickelt es auch wirklich ihre Verheißung. Für uns gilt, den Willen Gottes unbedingt tun und nicht immer nur gucken, wie geht es mir, was kommt für mich dabei raus oder wie ist meine Laune. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, das sagt schon die Bibel. Jesus lieben heißt seine Gebote lieben und seine Gebote bestehen schon lange und die kennen wir eigentlich auch, weil sie stehen im Gesetz des Mose und Jesus kam ja nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen und das hat er immer wieder betont. Und das können wir auch hier in unserem Text lesen, nämlich die Verse 9 und 10. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Hier sind einige Beispiele genannt worden, die den anderen verletzen, ihm wehtun können. Die Gebote Gottes aber entspringen aus seiner Liebe zu uns. Sie haben einen ganz anderen Charakter. Sie sollen eigentlich Leben ermöglichen, Leben schützen und es nicht zerstören. Die Hauptformel aus 3. Mose 19, Vers 18, also den Nächsten lieben wie dich selbst, meint hier, den anderen nichts zu Schulden kommen lassen durch mich, wenn ich irgendwas tue. Und wenn es passiert, wenn ich dem anderen wehtue, dann sollte ich alles daran setzen, es ihm wieder gut zu tun und ihm das auch zu beweisen durch meine Tat. Jesus hat es bewiesen, dass dieses Prinzip der Nächstenliebe, dieses Gebot der Nächstenliebe wirklich funktioniert. Er hat durch sein Leben und sein Wirken dafür gesorgt, dass es nicht leere Worte einfach nur sind. Für Liebe zu Gott hatten die Christen am Anfang des ersten Jahrhunderts ein neues Wort entdeckt, nämlich Glaube. Das heißt, Gott liebt uns und wir glauben ihm seine Liebe. Und dieser Glaube wiederum ist voller liebender Energien für den Nächsten. Nochmal, ein neues Wort für Liebe zu Gott ist der Glaube. Gott liebt uns, wir glauben ihm diese Liebe. Und aus diesem Glauben wiederum entspringt liebevolle Energien für den Nächsten. Deswegen können wir sagen, die Erfüllung des Gesetzes ist also Liebe. Im zweiten Teil meiner Frage hatte ich von einer ungeduldigen Erwartung gesprochen. Und wir hatten auch schon hier heute gehört im Gottesdienst, es ist ja der erste Advent. Und wenn wir mal ein bisschen im Sprachschatz mal kramen, was heißt denn Advent? Und es kommt vom Lateinischen Adventus. Und wenn wir das noch auseinandernehmen, ist das von venire kommen und von ad anzukommen. Also Adventus heißt in dem Sinn hier Ankunft. Und das soll uns daran erinnern, dass der erste Advent eine Erinnerung ist, dass Jesus zum ersten Mal wiedergekommen ist. Und diese Erwartung, diese erste Ankunft haben viele erwartet. Damals im Alten Testament war es ein Beispiel für die Juden in ihrem Glauben, dass sie täglich daran erinnert wurden. Die Propheten erinnerten sie daran, das Wort erinnerte sie daran. Zum Beispiel Jesaja schrieb in 13, Vers 6, der Tag ist nahe, wann du kommst. Und das ging durch die ganze Zeit hindurch. Johannes, der Täufer, war der letzte der Propheten, der das angekündigt hatte. Die Evangelien zeigten dann die Erfüllung des Ganzen, nämlich dass Gottes Wille in der Passionsgeschichte geschah und dass durch Jesus Kreuzestod und seine Auferstehung das Ganze erfüllt wurde. So, die Gemeinde erlebte das alles mit. Und sie erlebte die Erscheinung Christi und sie sah die Zeugen, die Apostel nämlich, die Jesus erlebt hatten. Und es war, ja, es war was ganz anderes. Wenn wir heute, oder das wünschte ich mir manchmal, wenn wir heute ja mit Jesus leben würden, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Einstellung zu manchen Dingen. Aber sie haben ja nicht nur diese ja messianische Erfüllung erlebt, sie haben ja weiter in der Realität gelebt. Und das war das Brutale dran, dieser Gegensatz. Einmal Jesus ist gekommen, aber eigentlich ist er ja nur für uns gekommen. Der Rest, die große weite Welt, ist so schlecht geblieben wie vorher auch. Und daraus, aus dieser krassen Unterschied, ist ein neues Warten entstanden. Nämlich, dass Jesus endgültig wiederkommt und dann uneingeschränkt herrschen kann. Und dass dann wirklich alles gut wird. Leider warten wir ja heute immer noch drauf. Und damals war es ja nicht anders da. Sie hatten zwar eine nahe Erwartung gehabt, eine Erwartung, dass Jesus wirklich bald zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Doch je länger diese nahe Erwartung nicht in Erfüllung kam, desto mehr kamen die Zweifel auch auf, beziehungsweise Enttäuschung. Und das spielte sich dann zum Beispiel wieder, indem gesagt wurde, ja, Jesus kommt vielleicht gar nicht mehr wieder. Oder wir setzen einen ganz genauen Termin fest, wann er kommt. Aber in der Bibel steht davon gar nichts. Erstens, dass Jesus nicht mehr wiederkommt, das steht nicht. Und dass es einen genauen Termin gibt, das steht auch nicht darin. Paulus aber hatte, wie viele anderen, wie ich schon gesagt hatte, eine nahe Erwartung, eine Hoffnung, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Aber er hat ganz klar gesagt, einen Termin gibt es nicht und hat sich auf Sacharja bezogen. 14 Vers 7, der Tag ist allein dem Herrn bekannt. Ich lese noch schnell die Verse 11 bis 14. Und dies tut als solches, die die Zeit erkennen, dass ihr die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Die christlichen Gemeinden kannten die ganze Erwartung, die heilsgeschichtliche Erwartung, das erste und zweite Ankunft Jesu. Paulus erinnerte sie einfach nochmal dran und ermahnte sie, das zu bedenken. Hier steht, der Tag ist nah. Der Tag ist nah. Nah, er ist nahe gekommen, aber ist noch nicht da. Das heißt, nicht morgen oder übermorgen kommt Jesus, sondern es wird dauern. Hier ist eher gemeint, was schon passiert ist, nämlich dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und er vergleicht das mit einem Bild in der morgendlichen Dämmerung. Der Tag kommt, zieht ganz langsam rauf und die Nacht muss weichen. Licht und Finsternis kämpfen gegeneinander, aber die Dunkelheit hat eigentlich schon verloren und zieht sich nur noch zurück. Und der Tag beginnt jetzt seinen Siegeszug an. Und dieses Bild ist für jeden einzelnen Christen gemünzt, dass wir schon ja gesiegt haben, dass der Tag langsam für uns heraufgekommen ist, wenn wir Jesus Christus in unsere Herzen aufgenommen haben. Er gibt weiterhin Anweisungen für ein zukünftiges Handeln. Steht drin, zieht an, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Und hier sind zwei Aspekte, nämlich einmal das Ankleiden, das Ablegen und das Ankleiden. Das machen wir ja auch jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, ziehen wir erstmal unsere Sachen aus und legen uns dann hin und morgens, wenn wir aufstehen, kleiden wir uns an. Also ein ganz praktisches Bild. Er vergleicht das aber mit einer negativen und einer positiven Möglichkeit. Einmal die negative, nämlich wir sollen ablegen die Werke der Finsternis. Die zum Glauben gekommenen Menschen hat natürlich ihre Sünden und Schuld und die sollten sie auf keinen Fall sich dem nochmal nähern oder sie annehmen. Und er listet nun eine Bandbreite auf von Beispielen. Sie stammen teilweise aus dem Nachtleben der damaligen Gesellschaft, was sie wahrscheinlich aber auch heute viel gelten könnten. Einmal die Schwelgerei, was nichts anderes ist als ein Gelage. Und dort wurde sich ja üppig gegessen, voll gegessen, bis man nicht mehr konnte. Und aber um das Essen nicht wegzuschmeißen, wurde dann einfach eine Feder in den Mund genommen und man übergab sich und fing dann einfach wieder von vorne an. Das war die eine Sache. Das Zechentrinkgelage bis zum Exzess, bis zur Besinnungslosigkeit betrinken. Unzucht, einmal Bordellbesuche könnten das gewesen sein, Ausschweifung, perverse Laster zum Beispiel, Streit und Eifersucht. Und hier haben wahrscheinlich schon Kleinigkeiten genügt, um Katastrophen wie zum Beispiel Mord oder Totschlag hervorzurufen. 14b können wir in Zusammenhang nehmen: und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Das Fleisch steht hier für die alte, vergangene Welt, für den alten Menschen sozusagen. Und er befindet sich im Todeskampf gegen Gott. Der Mensch in ihr will nicht von Gott und für Gott ein geschaffener Mensch sein, sondern will selber schaffender Gott sein. Und das sagt er schon der Satan zu Adam in 1. Mose 3, Vers 15, dass man nicht sterben wird, wenn man davon essen wird, von der Frucht, sondern dass man sein wird wie Gott. Ja. Und das hat sich bis heute eigentlich gehalten. Das Fleisch ist sozusagen eine Gegenmacht zu Jesus Christus. Sein Ansatzpunkt sind hier die Triebe und Verlangen des Menschen. Aber diese Triebe und Verlangen des Menschen sind ja von Gott geschaffen. Sie sind ja gut. Sie sollen dazu dienen, dass man Gott ehren soll. Das Problem ist, wenn das mit dem Fleisch, mit dem Alten in Verbindung kommt und man sich danach ausrichtet, also konsequent gegen Gott, führt dann Begierde zu Gier und Lust zu Lüsternheit. Begierde meint hier im griechischen Sinn einmal das Wort Epithymeo, und das ist ein Begehren oder ein Verlangen, das nicht sittliches, Verwerfliches ist. Also zum Beispiel ein Verlangen nach Nahrung oder nach geistiger Gemeinschaft. Die positive Möglichkeit steht im zweiten Teil und legt die Waffen des Lichts an, sondern und zieht den Herrn Jesus Christus an. Es wird nicht die Werke des Lichts gegenübergestellt zu den Werken der Finsternis, sondern die Werke des Lichts, die Waffen des Lichts. Und das ist viel mehr als Werke nur. Es ist was Aktives. Es heißt nämlich, dass wir einfach kampfbereit in den Tag gehen sollen. Das Gute ist nicht nur zu tun, es ist eine Lebenseinstellung für uns. Und Gott gibt uns Mittel dazu, wie wir diese Waffen gebrauchen können. Und das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Und das steht in Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Ich lese aus der guten Nachricht vor. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, werdet ihr wohlgerüstet sein und den Angriffen des Feindes standhalten können. Und jetzt kommen die Waffen, seid also bereit. Erstens, legt die Wahrheit Gottes als Gürtel um. Zweitens, zieht das Tun des Guten als Panzer an. Tragt drittens die Schuhe der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Viertens, haltet das feste Vertrauen als den Schild vor euch, mit dem ihr die Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Fünftens, die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm. Und sechstens, das Wort Gottes sei euer Schwert, das der Geist euch gibt. Und vergesst dabei nicht zu beten. Bittet Gott immer zu mit dem Beistand seines Geistes. Bleibt wach und hört nicht auf, für das ganze Volk zu beten. 14a, dieses zieht Jesus Christus an, meint kein passives Überkleidet oder ein verwandelt werden, sondern es ist was Aktives, zieht an, also wir müssen was tun, und das, was Gott uns gibt, soll auch angenommen werden, soll getan werden. Und wir haben ein Beispiel, nämlich Jesus selber. Alles ist an ihn orientiert. Und das schreibt auch der Epheserbrief nochmal in Kapitel 4. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit Christus verträgt, wie ihr ihn kennengelernt habt. Ihr habt doch alles über ihn gehört und man hat euch darin unterrichtet. Die Lehre und das Vorbild Jesu ist euch zuverlässig bezeugt worden. Ihr wisst also, dass ihr nicht so weiterleben könnt, wie ihr früher gelebt habt. Legt den alten Menschen ab, der sich von seinen selbstsüchtigen Wünschen verlocken lässt. Sie sind trügerisch und bringen ihm nur den Tod. Lasst eure Gesinnung von Gott und Geist Gottes erneuern. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der so lebt, wie Gott es haben will. Der Weg dazu ist euch durch das Wort der Wahrheit eröffnet, das nicht trügt. Hört also auf zu lügen und betrüget einander nicht, denn wir alle sind Glieder am Leib Christi. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet, und versöhnt euch wieder, bevor die Sonne untergeht. Sonst bekommt der Teufel Macht über euch. Wer von Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für den anderen in jeder Lage das rechte Wort habt, das ihm weiterhilft. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat, denn er bürgt euch dafür, dass Gott zu seiner Zeit eure Rettung vollenden wird. Weg also mit Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit nicht einander an. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit und vergebt euren Mitmenschen, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist eine Einstellung, ein Vorbild, das Christi vorgelebt hat. Und wir sind aufgerufen, das Gleiche zu tun. Diese Einstellung muss jeden neuen Tag vorangenommen werden. Sie ergibt sich nicht von selbst. Ich muss jeden Tag neu Ja dazu sagen. Wir sind aber nicht alleine. Gott ist bei uns und das hat er versprochen. Er ist jeden Tag bis ans Ende der Welt bei uns und er gibt uns die Kraft. Er gibt uns das alles, was wir brauchen. Er geht voran und wir sozusagen an seiner Hand hinterher. Gottes Liebe und seine Treue und seine Geduld mit uns, und das ist manchmal wahrscheinlich sehr viel, weil wir einfach nicht perfekt sind, die steht für uns fest. Ich fasse nochmal zusammen. Am Anfang war die Frage, haben Sie schon jemandem etwas geschuldet oder warten Sie noch etwas ungeduldig? Schulden müssen wir Liebe dem Nächsten und uns das Vorbild Christi zum Beispiel nehmen. Erwarten, hoffe ich, dass wir wirklich die Ankunft Christi erwarten und das wünsche ich Ihnen, dass Sie mit freudigem Herzen und nicht mit Zittern, wie es auch in der Bibel steht, erwarten werden. Und dass wir gewiss sein können, Gott ist bei uns und gibt uns die Kraft in allem, was wir brauchen und in allem unserem Tun und wird bei uns sein. Amen.